Guten Morgen, liebe Gemeinde. Als ich ins Gebäude reinkam, schon vorne am Eingang, dieses Geschmücke und auch das hier, was ich da gesehen habe, hat mich stark an meine Kindheit erinnert. Und ich habe besonders zwei Feste als Kind geliebt und an diesen Tagen bin ich gerne in die Gemeinde gegangen, gerne in den Gottesdienst und bin auch gern da geblieben. Das war Weihnachten, da haben wir die Tüten gekriegt und das war dann Erntedank, weil danach durften wir uns bedienen. Dann sind wir nach vorne und dann haben ein paar Schwestern ganz, ganz freundlich geteilt. Und dann, als ich diese großen Trauben da gesehen habe, ich habe schon lange nicht mehr so große Trauben gesehen, gefragt, wo ihr sie gefunden habt, im Land Kanaan. Also da dachte ich, ja, da kam die Erinnerung hoch. Ich möchte heute mit euch über die Bedeutung vom Erntedank nachdenken. Vom Wort Gottes her, warum feiern wir das? Also für mich war früher egal, warum wir das feiern. Hauptsache, ich kriege etwas davon später. Ich habe im Laufe der Zeit darüber nachgedacht und ich denke, es ist gut, dass wir wissen, was wir feiern, warum wir feiern. Ich weiß nicht, ob ihr euch das in der Schrift irgendwo seht, dass der Herr Jesus uns ein Gebot gegeben hat, dass wir Erntedank feiern sollen. Oder die Apostel uns ein Gebot gegeben haben, dass wir das Erntedankfest feiern sollen. Von Weihnachten reden ist auch keine Rede. Gerade die Feste, die wir so mögen, die so lecker und herrlich sind, finden wir ja im Neuen Testament in dieser Weise hier keine Aufforderung. Wir haben das Abendmahl und wir haben das Fest, das wir feiern sollen. Aber Erntedank, warum feiern wir das Jahr für Jahr, das Erntedank? Was ist der Unterschied? Und ich denke, ich bin da mit euch und ihr seid mit mir, wenn wir sagen, dass alles, was wir tun, muss aus der Schrift kommen, auf der Grundlage des Glaubens vom Wort Gottes her. Aber wir tun das nicht, weil das einfach eine Tradition ist, auch wenn es eine gute ist. Denn nicht wenige Religionen und Gruppierungen und Menschen feiern diese Feste, Erntedank, das ist jetzt für viele nicht unbedingt ein christliches Fest. Also das finden wir in anderen Religionen. Vom Alten Testament bis heute gibt es, wo dieses Fest gefeiert wird und wahrscheinlich genau in dieser Form. Da wird etwas geschmückt, da gibt es einen Kranz und da gibt es man wird Früchte zusammengetragen. Es gibt eine Prozession, nennt man sie, wo die dann durch die Straßen gehen und dann die Früchte in die Körbe tragen und so ihren Göttern Danke sagen für die gute Ernte, die sie dann eingefahren haben. Und in der Hoffnung, dass das die Milde stimmen wird, dass das nächste Jahr die Ernte auch gut ist. Wir feiern nicht in dieser Weise das Erntedankfest. Ich denke, es ist wichtig, dass wir wissen, warum feiern wir. Das ist keine Tradition, dass es nicht irgendein Götterkult ist, sondern können wir sagen, dass es schriftgemäß ist und von der Schrift ist, was wir da feiern. Ich habe es gefunden, warum ich dieses gern feiere und ich würde gerne euch etwas in die Bedeutung vom Erntedankfest hineinnehmen. Und ich möchte schon so viel sagen, so sehr ich all das liebe, was da ist und so schön das auch ist, und das auch notwendig ist, ich möchte euch das auch heute zeigen, geht das über das hinaus. Und dass unsere Haltung, unsere Herzenshaltung ohnehin auf das Himmlische und das Geistliche gerichtet ist, als auf das Irdische und das Fleischliche. So dass wir sind dankbar für all die guten Gaben und wir sagen Gott auch Danke dafür. Aber dieses Fest, das uns Gott gegeben hat, in der Ernte, reicht weit mehr und weit hinaus nach vorne, als wir es je ahnen. So, und ich möchte euch etwas hineinnehmen in die Bedeutung. Bevor ich das tue und euch die Texte lese, in denen wir das finden, möchte ich uns noch ganz kurz erinnern und als Ausgangssituation, wie wir die Schrift lesen und wie wir auch all das dann einordnen. Ich weiß, dass ich euch in mehreren Situationen darüber schon sprach, aber weil heute Gäste da sind und als Erinnerung möchte ich euch bitten, mit mir einmal Hebräerbrief aufzuschlagen, Hebräerbrief Kapitel 8, Kapitel 10 und dann noch ganz kurz Kolosser. Das soll uns so ausrichten auf das, wie wir das Erntedankfest einordnen sollen. Im Hebräerbrief, Kapitel 8, ab Vers 5. Hebräerbrief schreibt über den Hohepriester, über den Dienst des Hohepriesters am Heiligtum, über das Gesetz wozu es Gott gegeben hat. Und dann sagt er im Vers 5, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn siehe, so spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Als Mose das Gesetz empfang, und nebenbei, unser Erntedankfest ist im Gesetz verankert. Und das ist gut, dass wir es verstehen, was das bedeutet. Und da wir nicht unter dem Gesetz sind, und wenn wir unter dem Gesetz wären, müssten wir übrigens das ganz anders feiern. Dann müssten wir noch Hütten bauen und das auch viel länger feiern wie nur an einem Gottesdienst. Also da gehört ein bisschen mehr als eben das, was wir aufgetischt haben. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, als Mose das gesehen hat, was Gott geboten hat, dass er im Gesetz erfüllen soll, mit Satzungen und mit den Geboten und mit den Festen, das hat er gesehen auf dem Berg, er hat das Himmlische gesehen. Und dann hat er gesagt, mach das nach dem Abbild und mach das auf der Erde. Das heißt, das, was auf der Erde ist, ist nicht das Eigentliche, es ist nur ein Abbild. Und das Erntedankfest gehört zu diesen Abbildern. Es ist ein Schatten, es ist eine Vorschattung von dem eigentlichen Fest, von der eigentlichen Ernte. In Hebräer 10 wiederholt er das und sagt es so, Hebräer 10, Vers 1, denn das Gesetz, ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat. So, das Gesetz ist ein Schatten der zukünftigen Dinge, von diesen Dingen, die kommen. Ich bin mir sicher, ihr wisst, wie ein Schatten funktioniert. So, da ist ein Körper oder ein Gegenstand, und wenn die Sonne auf diesen Körper strahlt, dann wirft er einen Schatten. Das ist daneben ihn. Und der Schatten ist nicht das Eigentliche. Es wird nur von dem Körper abgestrahlt, sozusagen. Aber das Eigentliche kommt dann. Oder das Eigentliche ist der Körper, der den Schatten wirft. Und so sagt der Hebräerbriefschreiber, das Gesetz, das uns von Gott gegeben ist, ist nur ein Schatten von dem Eigentlichen. Und jetzt ist die Frage, was ist das Eigentliche? Und da geht mit mir kurz in Kolosserbrief. Und dann hoffe ich, dass wir eine gute Ausrichtung haben und dann zu den Schatten gehen können. Im Kolosserbrief schreibt Paulus an die Kolosser, die in der Gefahr waren, sich wieder unter das Gesetz zu stellen. Durch Irrlehrer, die judaistischen Irrlehrer, die in die Gemeinde eingedrungen sind, die sie auf eine bestimmte Art und Weise wieder zurück unter das Gesetz bringen wollten und ihnen sagen wollten, was sie alles essen dürfen, was sie nicht essen dürfen, was sie anziehen und nicht anziehen dürfen, wen sie heiraten und nicht heiraten. Die wollten sie wieder unter das Gesetz bringen. Und Paulus wehrt sich dagegen und schreibt in Kolosser Kapitel 2, ab Vers 16, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst, also der Körper, der diesen Schatten wirft, aber ist des Christus. Paulus sagt, niemand verurteile, wie er Feste feiert. Niemand sagt, oh, das ist aber nicht nach dem Gesetz. Da fehlen aber noch ein paar Laubhütten, die habt ihr noch gar nicht gebaut. Dann feiert ihr das Fest ja gar nicht richtig. Niemand urteile euch über die Sabbate, ob ihr wirklich am Sabbat euch trefft oder nicht. Und dann sagt, wenn ihr euch am Sabbat nicht trefft, werdet ihr nicht gerettet, weil ihr den Sabbat nicht heiligt. Niemand richte euch nach dem Gesetz, sondern wir sind befreit vom Gesetz. Sondern er sagt, bedenkt eins, diese ganzen Feste, sagt er, und Sabbate und Feiertage, sie sind ein Schatten. Der künftigen Dinge, das heißt ein Schatten von dem, was noch kommen wird. Aber der Schatten oder derjenige, der diesen Schatten wirft, er sagt, das ist Christus. Und jetzt komme ich zu dem Eigentlichen. Was hat Erntedank mit Christus zu tun? Wir feiern beim Erntedank, liebe Geschwister, so sehr ich Gott dankbar bin für jedes gute Brötchen, das ich habe, für jedes Brot, für jede Kartoffel, die ich mag, für all die guten Speisen, und ich esse sehr gerne. Und ich bin Gott sehr dankbar für das. Das ist von ihm, ohne Zweifel. Und wir sollten jeden Tag ihm dafür danken und mindestens einmal im Jahr in besonderer Weise, ohne Zweifel. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, und nicht erkennen, wozu Gott diese Speise gab, wozu er die Erntezeit gab, wozu er die Art und Weise der Ernte gab und wie er das gab, wie Gott in herrlicher Weise als Schöpfer den ganzen Ernteprozess gestaltet hat. Wenn wir darin nicht Christus erkennen, verstehen wir nicht, was Gott da getan hat. Bleiben wir bei dem Sichtbaren, bleiben wir bei den Schatten und Bildern, bleiben bei dem Gesetz und haben das Evangelium auch in diesen Dingen nicht erkannt. Und ich finde es herrlich, dass wir selbst in der Schöpfung und eben in der Ernte das Evangelium von Jesus Christus sehen und erkennen können. In der Art, wie etwas geerntet wird, wann etwas geerntet wird, wie etwas geerntet wird, was geerntet wird, ist das Evangelium von Jesus Christus. Also all das und eben das Erntedankfest ist ein Schatten des Evangeliums von Jesus Christus. Und wenn ich euer Neugier jetzt geweckt habe, dann bitte ich mit euch, mit mir jetzt ins Alte Testament zu gehen. Zu diesem Schatten zu gehen und mit mir anzuschauen, wo wird uns etwas von diesem Evangelium im Erntedank erzählt. Schlagt mit mir 2. Mose auf. 2. Mose 23. Also das hat Mose gesehen und das hat Mose weitergegeben. 2. Mose 23, ab Vers 14. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit im Monat Abib. Denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor mein Angesicht erscheinen. So, das haben wir heute auch nicht gemacht. Wir sind nicht mit leeren Händen gekommen. Vers 16. Ferner das Fest der Ernte der Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit, dessen, was du auf dem Feld sehen wirst. Und das Fest des Einsammels am Ende des Jahres, wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. 3-mal im Jahr soll es unter euch, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn erscheinen. Gott gebietet durch Mose und gibt ihm diese 3 Schatten, 3 Vorbilder. Und sagt, 3 Feste sollt ihr im Jahr feiern. 3 besondere Feste, 3 große Feste. Das sind die besonderen 3 großen Feste des Volkes Israels. Seines Volkes, das Gott ihm gebot, 3-mal zu feiern. Das erste Fest, das gefeiert wird, ist als Erinnerung an einen Auszug aus Ägypten. Wir kennen dieses Fest als das Passa. So, das ist das erste Fest. Das sollen sie feiern, dazu ganz kurz gleich mehr. Dann das zweite Fest, das sie feiern sollen, oder innerhalb dieses Festes, oder ist ein Merkmal dieses Festes, das Essen von ungesäuertem Brot. Sie sollen das feiern. Dann soll das zweite Fest gefeiert werden, und das ist das Fest der Erstlinge vom Ertrag, das gesät wird. Das heißt, die erste Ernte, die da eingefahren wird, das war die erste Weizenernte, die da eingefahren wurde, wurde dann dem Herrn als Erstlingsgabe dargebracht. Da wurde noch nicht die volle Ernte eingefahren, aber die ersten der Ernte wurden dargebracht. Und dieses Fest ist das 50. Das ist der 50. Tag und das ist Pfingsten. Also das ist das zweite Fest, ein ganz großes Fest. Und dann gibt es ein drittes Fest. Und dieses Fest sollen sie dann feiern am Ende des Jahres, wenn dann nicht nur die Erstlinge dargebracht wurden, sondern wenn die ganze volle Ernte eingefahren worden ist. Dann soll die Gemeinde Gottes dann dem Herrn nochmal ein großes Fest feiern. Und das ist wirklich ein Fest, nichts Trauriges, es ist was Herrliches, was Schönes, sie sollen ein Fest feiern. Und das ist das Erntedankfest eigentlich. Das heißt, da, wenn die volle Ernte eingefahren wird, das sollen sie feiern. Bekannt ist es unter dem Laubhüttenfest. Warum? Ich nehme euch gleich kurz da hinein. Aber das sind die drei großen Feste. Hier wissen wir nur, 3 Feste sollen sie feiern und wir können schon mal grob einteilen, welche Feste das sind. Im 3. Buch Mose, im gleichen Kapitel, nämlich Kapitel 23, bekommen wir noch viel mehr Details, wie diese Feste gefeiert werden sollen. Im 3. Buch Mose, Kapitel 23. Das kann man sich gut merken. 2. Mose 23 und 3. Mose 23. In beiden Kapiteln haben wir die Anweisung, wie diese Feste gefeiert werden. Und ich werde euch dann nur kurz hineinnehmen, weil ich auf das eigentliche Erntedankfest kommen möchte. Da wird uns gezeigt, dass diese 3 Feste aufgesplittert werden und aus den 3 7 werden. Eine herrliche Zahl, beides ist eine, die Zahl 3 ist die Zahl von Gott, die Dreieinigkeit, und die Zahl 7 ist die Zahl der Vollendung. der Ganzheit. Und sie sollen ein ganzheitliches Fest feiern über das ganze Jahr. Und es wird deutlich, dass das erste Fest drei Feste beinhaltet und das letzte Fest drei Feste beinhaltet. Und dazwischen steht nur ein Fest als großes Fest und das ist Pfingsten. Insgesamt sieben Feste, am Anfang drei Feste, die hintereinander gefeiert werden und am Ende drei Feste, die hintereinander gefeiert werden. Und in der Mitte steht dann das Fest der Erstlingsfrucht. Das ist dann das Pfingstfest. Um euch ganz kurz zu erinnern oder vor Augen zu führen, welche drei ersten Feste es sind. Das erste Fest, das gefeiert wird, ist in dem ersten Monat der Jahreszählung, das ist das Passa. Am 14. des ersten Monats soll das Volk das Passa feiern. Und dieses Passa ist die Erinnerung an die Erlösung und die Rettung des Volkes aus Ägypten. Jesus Christus hat dieses Fest erfüllt. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um alles zu erfüllen, was geschrieben steht im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Er ist die Erfüllung von allem. Und liebe Geschwister, die Feste Israels sind nicht einfach eine Kalendereinteilung des Jahres. Die Feste Israels sind Vorschattungen und Verheißung des Christus. Das ist so wichtig, dass wir das begreifen, dass auch in den Festen, nicht nur in den Opfer Jesu, in den ganzen Opfer, die da gebracht werden, das Erlösungswerk Jesu verkündigt wird, sondern dass die Feste genauso dazu beitragen, dass das Evangelium auf anschauliche Weise, sogar schmeckartige Weise verstanden und erlebt wird. Also gehören die Feste. Gott gibt dem Volk Feste, um sie darauf vorzubereiten, was geschehen wird. Und er rettete sie aus Ägypten und zeigte dadurch, was es notwendig ist, um Rettung zu bekommen. Es braucht ein Passahlamm und dieses Passahlamm muss geopfert werden und es muss auf eine ganz bestimmte Art geopfert werden. Und all das, was in diesem Fest gefeiert wird und wie es gefeiert wird, wird deutlich gemacht, es ist der Messias, der für uns das Passahlamm geworden ist. Da muss ich, glaube ich, euch nicht überzeugen, dass Jesus unser Passahlamm ist. Und Jesus Christus kam in diese Welt, um dieses Passa zu erfüllen. Und er hat erfüllt. Dieses erste Fest, das am 14. Tag, im ersten Monat gefeiert wird, hat Jesus schon erfüllt. Er kam und als er das letzte Passa-Mahl nahm mit seinen Jüngern, am ersten Abend, Donnerstagabend, und am Freitagabend, selbst als Passa-Lamm geschlachtet worden, erfüllte sich dieses Fest in Christus Jesus. Am nächsten Tag, am 15. nach dem Tag, begann das Fest der ungesäuerten Brote. Und das sollten sie sieben Tage lang feiern. Sie sollen nur ungesäuertes Brot essen und dem Herrn das darbringen. Die Bedeutung ist, dieses Passahlamm und das, was notwendig ist, es symbolisiert das reine, sündlose Leben, die sündlose Hingabe Jesu für Gott. Dieses Opfer hat Jesus vollbracht. Er lebte ein sündloses Leben, in allem versucht wie wir, doch ohne Sünde für dich und für mich. Und dies wird in den ungesäuerten Broten dargestellt. Das sündlose Leben und die Hingabe dieses Passahlammes für dich und für mich als Opfer für Gott. Das sollten sie sieben Tage lang feiern. Aber nach drei Tagen, also inmitten von diesem Fest, nach drei Tagen, sollten sie die Erstlingsfrucht darbringen, eine Erstlingsfrucht. Und da wurde schon in diesem ersten Monat nämlich, die Flachsernte, eingefahren. In Israel ist die Ernte verteilt über die Jahre, je nachdem, in die verschiedenen Jahreszeiten werden verschiedene Dinge geerntet, aber da wurde die erste Ernte, die Flachsernte eingefahren. Und die sollten die Erstlingsgabe als Ernte, der Ernte schon Gott darbringen. Und wisst ihr, nach drei Tagen, das heißt nach dem Passa, drei Tage danach, wurde die Erstlingsgabe Gott dargebracht. Was geschah nach drei Tagen, nachdem Jesus als Passahlamm gestorben war? Er ist Auferstehung. Und was sagt die Schrift? Er ist der Erste aus den Toten. Er ist der Erste, der als Erstling aus den Toten auferstanden ist. Er ist der Erste, der den Tod besiegt hat. So kam Jesus, war das Passahlamm, er ist das ungesäuerte Brot, das heilige Leben und er ist der Erstling der Auferstehung. Das heißt, die ersten drei Feste, die die Juden feiern sollen, haben sich in Jesus Christus erfüllt. Ist das gut? Ich finde das herrlich. Sie haben sich erfüllt. Er kam, um wirklich alles zu erfüllen. Und die Art und Weise, wie diese Feste gefeiert worden sind, ein Bild, ein Schatten, eine Vorschattung von Christus selbst. Und er kam und hat es erfüllt. Dann heißt es, nach 50 Tagen sollst du zählen, nach diesem Tag, nach der Auferstehung, nach der Erstlingsgabe, sollst du ein weiteres Fest feiern. Und zwar das Fest der Erstlingsfrucht oder der Erstlingsfrüchte, die Gabe der Erstlingsfrüchte. Jesus ist auferstanden und hat sich wie lange hindurch hat sehen lassen bei den Jüngern und den 40 Tage. Und nach 40 Tagen, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, vergingen 10 Tage. Und wisst ihr, was dann passierte? Dann kam der Heilige Geist. Und das Volk begann nämlich das nächste Fest. Das war das Pfingstfest. Das Fest, das 50. Die Gabe der Erstlingsfrucht. Und in dieser Zeit wurde die Weizenernte oder die Erstlinge der Weizenernte eingefahren. Und sie sollten diese erste Frucht der Weizenernte nehmen und Gott als Dank darbrachten. Als Pfingsten geschah und der Geist Gottes kam, Jesus in den Himmel kam und seinen Geist aussandte, dass er aus allen Nationen die Erstlinge zu sich holen sollte, erfüllte sich ebenfalls dieses Fest. Sie sollten dieses Fest feiern und dieses Mal sollten sie das nicht mit ungesäuerten Broten feiern, sondern mit gesäuerten Broten. Warum? Weil die Erstlingsgabe jetzt aus den allen Menschen und allen Nationen aus den Unreinen kam. Christus ist das ungesäuerte Brot, aber jetzt werden die Gaben dargebracht, die gesäuerten Brote. Und das geschah und das erfüllte sich genau an Pfingsten. Dieses Fest hat sich erfüllt. Herrlich? Ich finde es herrlich. Ja. Auch dieses Fest hat sich in Jesus Christus erfüllt. Jetzt fehlen nur noch 3 Feste. Und ich darf euch sagen, diese haben sich noch nicht erfüllt. Und auf diese warten wir. Und wir warten, dass sie sich erfüllt. Geht mal mir in 3. Mose, ich lese euch ab Kapitel 23. Also das letzte große Fest, das ist das berühmte Laubhüttenfest, ist wiederum unterteilt in 3 Feste, wie das erste Fest in 3 Teile unterteilt sind. Ich sage euch schon mal grob, welche 3 Teile sind. Das erste, was gefeiert ist, ist das Trompetenfest. Oder andersrum das Posaunenfest. Dann soll das Volk den großen Versöhnungstag feiern. Und da, nach dem Versöhnungstag, wird das große Laubhüttenfest gefeiert, was das eigentliche Erntedankfest ist. Das heißt, die Einbringung der ganzen vollen Ernte wird da eingefahren und die wird dann gefeiert. Lass uns das mal kurz lesen. Ab Vers 23, Kapitel 23. Und der Herr redete zu Mose, redet zu den Söhnen Israels. Im 7. Monat, am 1. des Monats, soll euch eine Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen oder Posaunenblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Nur nebenbei, das Passa wird im März, April gefeiert ungefähr. Die jüdische Zeitrechnung ist ja eine andere wie unsere. Aber wenn wir das übertragen würden, ist das ungefähr März, April. Pfingsten ist April, Mai. So ist es auch bei uns, feiern wir. Und das, was jetzt hier aussteht, nämlich das Trompetenfest, Versöhnungstag und das große Erntedankfest, Laubhüttenfest, wird gefeiert im September, Oktober. Und wisst ihr, an welchem Tag? Am 15. Und als ich geguckt habe, wann wir heute, was ändern dann? Heute ist doch der 15., oder? Oktober auch, gell? Oh, voll gut, dachte ich. Ganz biblisch sind wir. Ja? Und das sogar aus Not, was wir verschoben haben. Hat mich echt gefreut. Also, über Zeitrechnung und hin und her, das lassen wir jetzt immer sein. Der Punkt ist der, also im September, Oktober werden diese 3 großen Feste dann gefeiert. Das Trompetenfest, der Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Was ist, ich behaupte und ich bin davon fest überzeugt, diese Feste werden sich noch erfüllen. Die haben sich noch nicht erfüllt. Die werden sich erfüllen, wenn Christus wiederkommt. Die Schrift sagt, und wenn der letzte Engel posaunen wird, wenn der letzte Engel posaunen wird, wird der Herr Jesus Christus kommen. Und wisst ihr, was er dann machen wird? Die große Ernte einfahren. Er wird die Seinen zu sich holen. Auf das warten wir. Ich will so sagen, wenn wir Erntedank feiern, wenn wir uns treffen und das Herrliche Geschmückte und Gott dankbar sind, dann sind wir nicht nur dafür dankbar, dass er uns durch das Jahr wieder mit reichlich Nahrung versorgt hat, sondern wir treffen uns in der Dankbarkeit seiner Wiederkunft. Liebe Geschwister, es ist ein Fest des Kommens Jesu Christi. Es ist ein Fest der Einbringung der wahren Ernte. Und die wahre Ernte ist nicht Flachs, ist nicht Weizen, ist nicht Brot, ist nicht Trauben, ist nicht Oliven. Das ist nicht die wahre Ernte. Die wahre Ernte ist der Ertrag aus dem guten Boden. Die Frucht aus dem guten Boden. Das sind die Wiedergeborenen, das sind die Kinder Gottes, die Jesus holen wird. Da, um diese Ernte geht's. Wir feiern mit dem Erntedankfest nicht in erster Linie die Ernte des Feldes. Wir feiern die wahre geistliche Ernte, nämlich Ertrag, in den Jesus Christus kommt und sein Erntenfeld ernten wird. Er die Seinen zu sich holen wird. Und das beginnt wann? Wenn das die Trompete geblasen wird. Wenn der letzte Engel diesen Posaunenschall erblasst, dann beginnt und die Sammlung in die Ruhe, in die ewige Ruhe, in die wahre Ruhe, dann geschieht das. Also, das ist das Trompetenfest. Gefeiert wird es am 1.7., also 7. Monat im hebräischen Kalender. Ja? Am 1.7. in unserem Monatsrhythmus ist das September bzw. Oktober, weil die Tage ja anders sind und deswegen von Jahr zu Jahr eine Überschneidung gibt und eine Anpassung an den Mondkalender. Aber das lasse ich jetzt, diese Kalendergeschichte. Der Punkt ist, damit beginnt es. Das ist das Signal für das große Erntedankfest. Und es beginnt am ersten Tag des 7. Monats. Das heißt, dem Monatzyklus, wo das Ganze fertiggestellt wird. So Erntekalender sozusagen. Das Erntekalender Gottes endet im 7. Monat. Das heißt, so wie der 7. Tag der Ruhe war, so ist auch der 7. Monat die Schaffung der wahren Ruhe, der vollkommenen Ruhe, der Vollendung der Ruhe. Also, dann wird dieses Fest also gefeiert, eine herrliche Ruhe. Ich erspare, das ist nicht das richtige Wort, weil ich würde sie euch gerne das lesen. Matthäus 24, wo Jesus davon spricht, wenn der Erzengel posaunen wird und wie er kommen wird und die Engel aussenden wird und all diese herrlichen Stellen, Thessalonicher, wo Paulus davon spricht, Offenbarung, die Kapitel 10, Kapitel 11, wir haben eine Fülle an Beweisstellen, wo das die wahre Ernte dann beginnt, wenn Jesus den Auftrag dem Engel gibt, zu blasen. Das heißt, wenn die Posaunenschall erschallt, dann geht die große Ernte los. Dann geschieht Folgendes. Am 10.7., das heißt 9 Tage später, sollen sie das zweite Fest feiern von diesen drei Festen am Ende. Und das ist der große Versöhnungstag, das berühmte Yom Kippur. Dieser Versöhnungstag ist Folgendes. Der Hohepriester geht einmal im Jahr in das Allerheiligste und mit dem Blut eines fehlerlosen Lammes besprengt er den Sühnedeckel, den Gnadenthron. Unten liegt das Gesetz, schreit nach Gerechtigkeit. Das Volk übertritt dieses Gesetz ein Jahr lang und dann kommt das Blut des Lammes über dieses Gesetz und es sühnt die Schuld und es gibt Vergebung. Und das geschieht einmal im Jahr, geht dieser Hohepriester in dieses Allerheiligste und bringt das Blut des Opferlammes da hinein, um Sühnung zu wirken für das Volk, Vergebung der Sünden zu schaffen. Aber dann passiert Folgendes, dann kommt er wieder raus. Nur nebenbei, er wird dann mit einer Schnur wurde angebunden. Falls er da sterben würde, niemand traut sich da hinein, dann muss man ihn rausziehen. Aber er geht da hinein und dann kommt er wieder raus an diesem Versöhnungstag und oben auf den Treppen, unten versammelt sich das Volk und dann spricht er den Segen Gottes dem Volk zu. Er spricht in den Frieden zu, er spricht in die Vergebung zu. Das Blut ist geopfert worden. Und dann spricht er den priesterlichen Segen. Ich habe gestern das erwähnt in unserem Seminar, als Zacharias, der Vater von Johannes, da hineinging. Und der Engel ihm erschien und ihm sagte, wer jetzt kommen wird und was sein Sohn tun wird. Und er glaubte ihm nicht, gell? Und wisst ihr, als er dann rauskam und das Volk da unten stand und erwartete, dass er den Segen inspricht, konnte er diesen Segen nicht sprechen. Die stehen alle da und jetzt wollen sie den Segen haben und er konnte nicht. Aus Unglauben, wer ungläubig ist, der vermag keinen Segen den anderen zu sein und zu anderen zu geben. Ja. Aber dieses Fest ist noch nicht in ihrer Herrlichkeit und ihrer Vollendung geschehen. Wir wissen, dass Jesus Christus ein für alle Mal ein Opfer dargebracht hat. Er selbst, das Passahlamm. Mit seinem Blut ist er als Hohepriester in das Allerheiligste hineingegangen. Das wissen wir auch. Aber wisst ihr, was noch nicht passiert ist? Jesus ist noch nicht hier rausgekommen. Er ist im Allerheiligsten und er vertritt uns vor Gott. Aber er ist noch nicht rausgekommen, um uns diesen Segen zuzusprechen und uns diese wahre Ruhe, die endliche Ruhe zu schenken. Und auf das warten wir noch, auf die Vollendung des Yom Kippur. Und wann wird das sein? Wenn der Engel posaunen wird. Dann wird Christus herauskommen. Darf ich euch das vorlesen? Das möchte ich euch. Hebräerbrief, Kapitel 9. Der Hebräerbrief ist eine herrliche Parallele und eine tiefe Auslegung des Alten Testaments, Erklärung des Gesetzes und ihrer Bedeutung. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, ab Vers 12 möchte ich euch lesen. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälben, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. So, Jesus ist ein für allemal mit seinem Blut hinein und hat für uns eine ewige Erlösung erworben. Und jetzt schaut mal in Vers 28, was er da sagt. Ich lese ab Vers 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil, also zur Rettung erscheinen, die ihn erwarten. Er ist einmal hineingegangen und er wird wieder rauskommen. Und wir erwarten ihn. Wir stehen vor dem Tempel im Heiligtum und warten, bis er aus dem Allerheiligsten herauskommt. Und uns diesen Segen zuspricht, uns diesen Heil zuspricht, uns diese Rettung zuspricht und uns rettet. Das ist der große Versöhnungstag. Das wurde gefeiert am 10.7. Das ist noch nicht in vollen Weise geschehen. Das passiert. Das ist die Grundlage für die Ernte. Jesus muss kommen. Und für die Seinen. Nicht zum Gericht, für die Seinen zum Heil. Das ist das Herrliche. Zum Heil. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Fest, nämlich den Laubhüttenfest. Wir gehen wieder zurück zu 3. Mose 23. Ich hoffe, es ist euch nicht zu müßig, im Wort Gottes hin und her zu blättern. 3. Mose 23, ab Vers 33 wird uns dieses große Erntedankfest erklärt. Ich möchte euch das vorlesen. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israels. Am 15. Tag des 7. Monats ist das Fest der Laubhütten. 7 Tage für den Herrn. Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein, also auch heute, ja? Das heißt, wir feiern jetzt die ganze Woche Erntedank. Okay? So, heute beginnt Erntedank. Und der 1. Tag ist ein Tag der Ruhe, wie heute. Und jetzt die ganze Woche begehen wir das in diesem Bewusstsein. Wir nehmen das mit hinein in die Woche und feiern das, was das bedeutet. Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. 7 Tage sollt ihr ein Feueropfer darbringen. Das heißt ein Anbetungsopfer, Lob. Dann durch das Feuer steigt der Lobpreis wie der Rauch zum Himmel. So steigt unser Gebet, unser Dank zu Gott. Das sollen wir jetzt jeden Tag tun. Nicht nur heute, jeden Tag. Dann heißt es, 7 Tage sollt ihr das in ein Feueropfer darbringen. Am 8. Tag soll es für euch eine heilige Versammlung sein. Das heißt, der 8. Tag ist dann eine heilige Versammlung, da nichts tun, keine Dienstarbeit, dann beginnt nämlich die Ruhe. Eine völlige Ruhe. Vers 37. Das sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlung. Und dem Herrn Feueropfer darzubringen, Brandopfer und Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, die Gebühr des Tages an seinem Tag. Außer den Sabbaten des Herrn und außer euren Gaben und außer all euren Gelübden und außer all euren freiwilligen Gaben, das heißt alles, was ihr zusätzlich an Opfer darbringt, die ihr dem Herrn gebt, sollt ihr das auch noch tun. Vers 39. Doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des Herrn feiern. Am 1. Tag soll Ruhe sein und am 8. Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am 1. Tag prächtige Baumfrüchte nehmen. Aha, jetzt habe ich meine Begründung für all das Geschmücke hier. Ja? Und ihr sollt euch am 1. Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Trauben und all das, was da liegt. Und Palmwedeln, das fehlt uns noch. Und Zweige von dichten, belaubten Bäumen, und von Bachpappeln und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. Und ihr sollt es 7 Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern. Eine ewige Ordnung für eure Generationen. Im 7. Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage. So, die Laubhütten sind Äste mit Laub. Im Herbst gibt es viel Laub und da wurden aus Ästen eine Hütte gebaut und Laub drauf getan und sehr provisorisch. Und darin wurde gewohnt, 7 Tage. Bis heute wird das so, auf dem Balkon bauen sie das manchmal auf oder auf der Straße direkt so beim Eingang wird so eine kleine Hütte aufgebaut und 7 Tage sollte man dann darin wohnen. Das ist das Erntedankfest, das sollen die feiern. Also das Erntedank ist dann, wenn die volle Ernte eingefahren wird und man in den Laubhütten wohnt. Warum? Inwieweit, was haben die Laubhütten und die Einfahrung der Ernte zusammen? Gott sagt, warum sie in Laubhütten wohnen sollen. Ich möchte euch das vorlesen. Schaut mal in Vers 42 nochmal. In Laubhütten sollt ihr wohnen, 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Generation wissen, dass ich die Söhne Israels in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten geführt habe. Das heißt, das Fest der Laubhütten bedeutet Folgendes. Es ist, man wird gerettet und man zieht aus. Und bevor man ins verheißene Land kommt, da wo eine feste Wohnung gibt, die Wohnung, die gebaut ist, die feststeht, aus Gold und Diamant und all das, bevor man da in diese herrliche Wohnung einzieht, ist man auf eine Pilgerschaft, auf eine Reise dahin, ein Fremdling. Und dann wohnt man in provisorischen Hütten, die man jederzeit abbrechen kann, die jederzeit man wegbringt, weil sie sind nicht zu schade, weil man an ihnen nicht hängt. Es lohnt sich da nicht, sich zu investieren und ein festes Gebäude zu bauen, denn man weiß, man ist auf einer Reise, man ist auf einer Pilgerreise, man ist auf der Wanderschaft von Ägypten durch die Wüste in dieses Land. Und da ist unsere Heimat. Und diese Laubhütten sollen das ausdrücken. Dieses Leben, das provisorische Leben, bis das Eigentliche kommt. Ich möchte euch in ein paar Minuten die Bedeutung nahelegen. Dieses Fest hat sich noch nicht erfüllt. Das wird sich noch erfüllen. Jesus Christus wird kommen und beziehungsweise Jesus Christus wird kommen, wenn der 7. Engel geblasen hat, beim Posaunenschall des 7. Engels. Dann wird er aus dem Heiligtum heraustreten. Und dann passiert Folgendes. Dann beginnt die große Einsammlung, die große Ernte. Dann wird die ganz große Ernte eingesammelt. Und in Israel wird in dieser Zeit werden die Baumfrüchte eingesammelt und es werden Olivenernte eingefahren und die Traubenernte wird in dieser Zeit eingefahren. Ich möchte euch etwas vorlesen, um das deutlich zu machen, warum in dieser Zeit das eingesammelt wird. Geht mit mir in die Offenbarung Kapitel 14. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Offenbarung Kapitel 14. Ab Vers 14. Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn. Wer ist das? Jesus. Als Jesus in den Himmel auffuhr, fuhr er auf eine Wolke. Und was hatten die Engel gesagt? So wie er gegangen ist, so wird er wiederkommen. Und hier sieht Johannes, das heißt, er sieht das Kommen Jesu. Jesus kommt heraus aus dem heiligen Tempel, aus dem Allerheiligsten. Und Johannes sagt, und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Auf der Wolke saß einer gleichen Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntes ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Liebe Geschwister, das ist die wahre Ernte. Das ist Erntedankfest. Wenn der Herr Jesus Christus in seiner Herrlichkeit kommt, auf den Wolken des Himmels, in der Herrlichkeit und die wahre Ernte einfährt. Und die Sichel wird geschwungen und all die Früchte werden. Und er wird die Seinen holen. Herrlich, oder? Was hat er gesagt? Ich lasse euch jetzt eine kurze Zeit allein. Habt keine Angst. Ich hol euch. Ich habe nur gerade einen Auftrag. Ich gehe in den Himmel. Und was zu tun? Ich baue euch Wohnungen. Keine Laubhütten. Wohnungen. Und wenn ich wiederkomme, hole ich euch. Da werdet ihr bei mir sein. Das ist die Ernte. Darum ist Laubhütten und Ernte gehören zusammen. Ich hole euch aus euren vergänglichen Laubhütten und bringe euch in die ewige Wohnungen hinein, in die Herrlichkeit. Bei Gott, da wo lebendige Wasser fließen, wo Segen in Fülle, wo die Gemeinschaft mit Gott ist. Wisst ihr, dass Jesus an dem Tag, an dem letzten Tag vom Laubhüttenfest aufstand in Johannes 7 und sagte, wer zu mir kommt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. An diesem Tag hat er das gesagt, an diesem Laubhüttenfesttag, an diesem besonderen Tag. Er sagt, wer zu mir kommt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er wird diese Gemeinschaft mit mir haben, in herrlicher Weise. Also, die wahre Ernte ist das Einfahren der Gläubigen. Ich möchte aber weiterlesen, Vers 17. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach, schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die großen Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kelter wurden außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus den Keltern hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Also es werden nicht nur die guten Früchte eingesammelt von dem guten Boden, sondern es werden auch die Trauben eingesammelt. So wie das im Israel das tut, wenn diese Zeit kommt. Aber diese Trauben, die symbolisieren nicht die Gläubigen, sondern die Ungläubigen. Auch sie werden eingesammelt, wenn Herr Jesus Christus kommt, aber für Gericht. Fürs Gericht. Darum ist diese Ernte. Die Ernte der Gläubigen und die Ernte der Ungläubigen. Die einen zum ewigen Leben, die einen zur ewigen Verdammnis. Wenn Jesus kommt, in seiner Herrlichkeit, wenn Gott sagt, jetzt ist Zeit, dann wird es kommen. Ich habe mich auf September, Oktober dieses Jahr sehr gefreut. Ja, als ich das studiert habe und für das Seminar vorbereitet, habe ich gedacht, oh Mann, das war ungefähr, glaube ich, Juni, Juli, dachte ich, oh, bald ist September, Oktober. Vielleicht ist dieses Jahr soweit. Als Jesus kam, an welchem Tag starb er? An welchem Tag wurde er geopfert? Genau an dem Tag, wo die Passahlämmer geschehen. An welchem Tag kam der Heilige Geist? Genau an dem 50. Was ich damit sagen will, bei Gott stehen die Dinge fest. Der Kalender ist geplant. Die Ankunft des Herrn, der Tag steht fest. Und wenn dieses Fest gefeiert wird, wird der Herr Christus kommen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das kann man doch berechnen. Was glaubt ihr, warum Gott seine Unsicherheit und Verwirrung in die ganze Datierungsgeschichte gegeben hat? Dass weder unser Kalender, weder der hebräische Kalender eigentlich recht funktioniert. Weil es gibt zu viele Variablen. Der einzige Kalender, der funktioniert, ist bei Gott. Aber wisst ihr was? Nicht nur ab heute, seitdem freue ich mich jetzt auf September, Oktober. Und nicht nur, weil meine Tochter da Geburtstag hat, und nicht, weil es nur leckere Trauben nachher gibt, sondern weil das der Monat ist, in dem ich in besonderer Weise ein Fest feiere, in der Erwartung der Ankunft meines Herrn. In der Erwartung, wenn die ganze Erde eingesammelt, die wahre Ernte eingefahren wird, wenn das Volk Gottes gesammelt wird, in die ewige Ruhe, in die wahren Häuser, in die wahren Wohnungen, befreit werden aus diesen Laubhütten. Erntedank ist ein Ankunftserwartungsfest. Nicht nur danke, dass wir wieder Kartoffel haben. Ich verstehe, was ich meine, oder? Wir sind dankbar über jede Kartoffel, aber wir sind dankbar, dass der Herr Jesus Christus kommt, aus dem Heiligtum heraustritt am Yom Kippur-Tag, uns den Frieden und den Segen zuspricht und uns in die ewige Heimat hineinholt. Wir sind dankbar dafür. Und in dieser Erwartung feiern wir dieses Fest. Und in dieser Erwartung sagen wir ihm Danke dafür und bezeugen ihm, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Und wir feiern jedes Jahr immer wieder aufs Neue dieses Fest in der Erwartung. So wie mit jedem Abendmahl die Ankunft des Jesus Christus näher kommt, ist mit jedem Erntedankfest. So haben wir immer einen Monat weniger, in dem Fall ist ja immer ein Jahr weniger. Ja. So, wir warten aufs nächste Jahr. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Die Ernte ist reif. Die Ernte ist überreif. Ja. Wenn wir spenden, deswegen war das auch ein Anliegen unter anderem von uns als Älteste der Gemeinde, wenn wir die Spende, die wir sammeln, auch heute sammeln, dann wollen wir das nicht nur für die Bedürftigen, die keine Kartoffel haben und kein Brot haben, spenden, sondern wir wollen das für die wahre Ernte auch sammeln. Das heißt, für die geben, die dann an den Orten sind, wo es schwierig ist, die Ernte einzufahren, wo sie Hilfe brauchen, um diese Ernte einzufahren. Wir wollen sie unterstützen, dass diese Ernte reif wird. Und je schneller wir das tun, umso eher kommt unser Herr Jesus. So lasst uns mit dieser Bereitwilligkeit für diese große Ernte den Herrn ein Opfer darbringen, des Lobes und der Gabe. Amen.